Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 12, oder?
Nummer 12, ja.
Mit Maher und Okan.
Sag mal, Abi, Nummer 12, ein Monat in Verspätung.
Ja, gut, entspannt euch. Ja, das Jahr 2024 beginnt erst.
Ey, ich weiß. Wir sind immer noch in Neujahrsplanung,
wisst ihr? Weißt du, was krass ist, Maher? Wir sind schon einfach im März. Und für mich war Neujahr vor 2 Tagen gefühlt. Ich weiß gar nicht,
wie ich diese Zeit... Ich weiß nicht, ich kann das auch, ich komme damit nicht mehr klar.
Das ist crazy.
Okan, ja. Ich so, weißt du, wo man so 14 war? So, wo man noch so, wie soll ich dir sagen, so unter 10 war? Ja. Da hat man gewartet, dass der Tag zu Ende geht.
Ja, Mann.
Und da ist so die Woche, wollte einfach nicht zu Ende gehen. Und du hast dich durchgequält durch die Schule, du hast jeden Tag gezählt. Du hast dich gefreut, schlafen zu gehen, weil nochmal ein Tag vorbei war. Du bist näher ans Wochenende gekommen. Aber jetzt, die Zeit geht pam, 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 pam weg.
Ja, Mann.
Also das ist wirklich jetzt, du hast absolut recht. Für mich, weißt du, für mich war es so, wie vor 2 Wochen war Neujahr.
Ja, ist so, gell?
Ja.
Aber da gibt es auch so eine Theorie, die sagt, weil prozentual ein Jahr immer weniger von deinem Leben ausmacht, hast du das Gefühl, dass ein Jahr schneller vergeht. Weil wenn du zu 10 bist, ist ein Jahr ein Zehntel oder ein Elftel, je nachdem, wann man beginnt, von deinem gesamten Leben. Und wenn du irgendwann 30 oder 50 bist, ist ein Jahr nur ein 50stel oder ein 60stel von deinem Leben. Deswegen hast du das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht.
Ist es eine Theorie oder ist es...
Keine Ahnung, habe ich irgendwo aufgeschnappt.
TikTok. Weil es kann schon sein. Guck mal. Ich glaube auch, du kriegst auch über die Zeit ein anderes Zeitgefühl.
Ja, weil du weniger Neues erlebst, glaube ich.
Ja, ich glaube, wir filtern viel. Weißt du, das menschliche Hirn ist ja so gebaut, wir sehen viel, wir sehen auch viel unterbewusst.
Ja.
Wir kriegen sehr, sehr viel mit, aber letztendlich speichern wir nur einen Bruchteil. Und dadurch, dass wir viel erlebt haben schon,
ja,
und so der Alltag vor uns nicht mehr neu ist, hast du absolut einen Punkt. Dass wir einfach, also wir kriegen weniger mit von unserer Zeit.
Oh, was für ein Jahr, Mann. Oh, stimmt mir schon bei der zweiten Aussage zu.
Ich bin so stolz auf dich.
So muss es anfangen.
Du bist ein Junior-Dozent.
Ja. Ich weiß gar nicht, Dozent oder Dozieren würde ich schon gerne irgendwann mal, aber ich denke mir, ich kann noch nichts.
Was soll ich anderen beibringen? Du hast auf jeden Fall das Zeug dazu, aber es war doch bei meinem Bruder auch so. Der hat auch so gesagt, was kann ich und so weiter.
Aber
guck mal, du musst ja ein Fach finden erstmal, wo du sagst, okay, ich habe das drauf in dem Fach, das kann ich unterrichten. Und dann, wenn du dann, wie soll ich dir sagen?
Ja, da fängt es ja schon an. Ich kann ja nichts.
Ja, du kannst nichts und hast einen Bachelor und arbeitest.
Ja, okay, aber weißt du...
Und das verdienst ist, Geld. Mit nichts kann man kein Geld verdienen.
Aber weißt du, das ist nicht auf so einem Niveau, wo ich guten Gewissens sagen kann, das kann ich jemand anderem mitgeben.
Deshalb Erfahrung sammeln und irgendwann mal, wenn du Bock hast, kann man das ja machen. Weil das grundsätzlich ist das Coole an einem freien Dozent, wo ich ja auch bin, dass du einfach nur ein Modul lernen kannst.
Ja, klar.
Und es kann dann einmal in der Woche sein oder einmal in 2 Wochen. Mhm. Du kannst auch so Module nehmen, wo zum Beispiel eine Projektarbeit begleitest, ein Praxisprojekt, zum Beispiel, sagen wir mal, Data Science gibt es als Modul und da gibt es Data Science Projekt.
Ach was.
Ja, und es ist zum Beispiel bei der Form ist es oft so, dass man Theoriefächer am Anfang hat und dann im nächsten Semester hat man die Praxisanwendung.
Ja.
Und dann machst du dann begleitest du die Projektarbeit und das Coole ist, du kannst dann aus der Erfahrung zum Beispiel, aus deinem Studiumleben, wo du die Seminararbeiten geschrieben hast, deine Bachelorarbeit geschrieben hast und aus der Praxis kannst du die Leute einfach so begleiten. Wie finden die ein Thema? Brainstormen mit denen, den Prozess begleiten, denen erzählen, was es für Methoden gibt, Vorgehensweise und so. Da wiederholst du auch deinen eigenen Stoff aus deinem Studium.
Mhm.
Und dann bleibt man immer aktuell, das ist so das Coolste, einem Dozent zu sein. Du bleibst immer am Stoff, du bleibst immer in der Kommunikation und du hast immer ein Gegenüber, auch wenn es Studenten sind und sagen wir mal, die haben jetzt gerade angefangen, aber die forcieren dich, immer aktuell zu bleiben.
Ja, du kannst halt so Tandem fahren und immer mal wieder mit jemandem diskutieren und neue Eindrücke und so gewinnen.
Ja. Das ist so zum Beispiel eine Sache, die mir im Alltag voll fehlt.
Echt?
Du hast, also außer dir gibt es keinen, mit dem ich die ganze Zeit über KI und so spreche. Also ich habe meine Mitarbeiter natürlich, ist aber so geschäftlich. Und ich habe meinen Bruder, aber mit dir ist so wirklich so privat drüber zu reden. Hobby, genau. Und mit dem Studenten ist es auch so eine Art, ist auch, ich sage immer auch eine Art Hobby. Ich nehme es natürlich ernst alles. Aber das ist so eine Sache, die nimmt mich mal aus dem Arbeitsalltag weg.
Darf ich da was fragen?
Gerne.
Und zwar, warte, ich gehe gleich darauf ein, dass du Abstand brauchst und jemanden zum Reden. Aber allgemein Dozent zu werden, hat man da irgendwie Anforderungen? Kann ich mich jetzt mit 23 da hinstellen und sagen, hey Leute, ich will Dozent werden, nimmt mich? Oder gibt es da so indiskret irgendwie so, der braucht mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, der muss das
getan haben? Boah, also guck mal, so. Das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich.
Ja.
Und Unis und so weiter. Das hat was mit deinem Abschluss zu tun. Es gibt eine Universität, da kannst du auch ohne Abschluss Dozent sein.
Wie?
Das hat aber was mit Praxisfächern zu tun. Zum Beispiel, du bist ein Entrepreneur.
Entrepreneur, ja.
Ja, also Unternehmer, Neudeutsch.
Insta-Flänzer.
Insta-Flänzer, also Flexer eigentlich eher. und dann kannst du ab und zu mal Vorlesungen halten darüber, wie gründet man ein Unternehmen.
Okay? Echt?
Ja, du kannst deine Erfahrung teilen. Oder du bist jetzt ein Typ, der hat eine Ausbildung gemacht und du bist super gut in Metallverarbeitung und so Materialverarbeitung und Co. Mhm. Dann kannst du auch mal eine Vorlesung halten und auch so als Gast, Gastdozierender sein und über Materialkunde und Co. bei Ingenieuren ein paar Sachen halten.
Ach was.
Also Dozent heißt jetzt nicht, dass du immer einen akademischen Titel tragen musst.
Aber kommt das nicht mit so einem Beigeschmack, wenn du...
Nee, wenn du deine Erfahrung hast und es nachweisen kannst, ist das scheißegal.
Meinst du?
Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein theoretisches Fach unterrichtest, also nicht als Gastdozent, wo du vielleicht ein-, zweimal im Semester mal auftauchst,
ja,
dann musst du natürlich den Titel vorweisen und die Erfahrung vorweisen, dass du lehren kannst.
Okay.
Und wenn du komplett neu bist und noch nie gelehrt hast, dann fragen die dich halt, was hast du in deiner Schulzeit oder so gemacht oder während deinem Studium? Warst du Tutor? Hast du deine Kommilitonen mal unterrichtet? Hast du jemandem mal geholfen? Hast du Schülerhilfe mal gemacht? Ich weiß nicht, ob das bei dir gab, aber bei uns gab es das.
Mhm.
Gute, also Leute, die gut in Mathe waren oder gut in Deutsch oder Englisch, die haben kostenlos Schülern geholfen. Schüler hilft Schüler, haben wir das genannt damals. Das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Ich habe Leute auch am Abschluss begleitet, auch selber Leute von mir in meinem Schulleben. Und ich habe schon immer gerne unterrichtet. Und es waren so die Fragen, die ich gestellt wurde, also die mir gestellt wurden bei der FOM, ob ich irgendwie eine Art von Unterrichtserfahrung habe. Und das hatte ich und ich konnte es nachweisen, hatte Urkunden darüber.
Ja.
Und dann haben die mir gesagt, okay, wir haben gut von dir gehört, von anderen Professoren, du kannst sehr, sehr gut präsentieren und so weiter. Du hast dies und das gemacht, also du bist relativ bekannt. Wir würden das gerne, die haben mich ja damals angesprochen, die haben mich ja, als ich meinen Master-Thesis abgegeben habe, das habe ich mal irgendwann mal erzählt. Und die haben gesagt, okay, wir würden dich gerne mal probieren mit dem Fach Datenbanken.
Echt?
Genau. Und Datenbankmanagement, genau so hieß es. Und dann haben die mich evaluiert, die Studenten haben mich bewertet. Die Form hatten, da saß mal jemand drin und hat so Feedback auch eingeholt. Mal bin ich rausgeschickt worden, haben die Studenten befragt, wie ich war und so und Co.
Krass.
Und dann lief das anscheinend gut und deshalb mache ich das immer noch. Habe es jetzt reduziert, weil wegen der Schweiz und Co. auch Arbeit. Es ist schwierig, wenn ich zu meinen Eltern pendel, dann habe ich dann auch Unterricht. Ein, zwei Vorlesungen, die ich noch halte und so mache ich es jetzt aktuell. Aber das ist so ein Thema, was ich nie aufgeben würde. Also persönlich. Das ist so, gehört zu meinem Leben dazu.
Ja, einfach so eine Leidenschaft. Und es
ist
so
ein Ausgleich. Es ist eine Leidenschaft und es ist ein Ausgleich. Und also, um deine Frage nochmal abschließend zu klären, jeder kann Dozent werden.
Mhm.
Aber für akademische Fächer, da brauchst du einen akademischen Titel, weil die Hochschule muss ja auch nachweisen.
Ja, okay.
Dass das Fachpersonal geleitet hat. Durchgeführt hat, das Modul. Warum? Weil die Abschlüsse, wie gesagt, dann nicht anerkannt sind und so weiter und auch die Hochschule akkreditiert ist vom Staat und von anderen Instituten und die es ja einhalten muss. Das Gute an einem Dozent, und ist auch nochmal so fatal bei manchen Leuten, ist, dass ein Dozent nicht nachweisen muss, dass er, wie jetzt zum Beispiel Lehrer und Kindergärtner und Co., dass du jetzt didaktisch ausgebildet bist. Kann jetzt pädagogische Kurse irgendwie abgeschlossen haben musst, weil wir sind in der Erwachsenenbildung. Deshalb, es wird angenommen, dass du unterrichten kannst, aber es ist nicht immer so. Und leider ist es einfach so, dass nicht jeder Professor oder Dozent oder Co. das auch kann, weil das fachlich drauf hat. Und manchmal ist es einfach so, dass man teilweise Personen hat aus Mangel, weil es diese Leute einfach am Markt nicht so viele davon gibt. Deshalb stellt man die ein und die sind jetzt, wie soll ich sagen, pädagogisch null. Also du musst ja nicht eine Ausbildung gemacht haben, dass du pädagogisch...
Pädagogisch null.
Ja, es gibt viele, die pädagogisch null sind.
Ach was.
Natürlich.
Schau mal, Ich glaube, zur Bildung gehört aber auch ein Stück weit mit unterschiedlichen Dozenten umgehen zu lernen. Es gibt natürlich Dozenten, die sehr viel für die Studenten machen, aber es gibt auch Dozenten, die sagen, ich bin hier der Dozent, wenn du lernen willst, musst du mir zuhören und dich auf mich einstimmen.
Was meine ich mit pädagogisch null? Pädagogisch null heißt, dass du wirklich vorliest.
Ja.
Das geht nicht.
Warum geht das nicht?
Das ist wirklich mein Qualitätsanspruch. Ich glaube nicht, dass, das ist meine persönliche Meinung, wie gesagt, also gut, dass du da ein bisschen anders tickst, aber ich denke, dass wenn ein Student, egal ob es eine private Hochschule ist, Uni oder was auch immer, in den Unterricht geht, muss der Dozierende oder der Professor den Stoff, den er beibringt, auf pädagogisch hochwertiger Weise rüberbringen, damit Wissen auch kreiert werden kann in den Hirnen der Studenten. Und wenn du nur vorliest und keine Erfahrung mit reinbringst und es nicht verarbeitest oder sozusagen vorkaust den Studenten, dann kann gar keine richtige Wissensvermittlung stattfinden. Weil dann ist es einfach nur so, du hörst es dir an, den Text, den könntest du eigentlich 1:1 auch selber dir vorlesen. Du hast gar keinen pädagogischen Mehrwert, in der Vorlesung zu sitzen.
Weißt du,
es gibt keinen.
Doch.
Ja, wenn du das nachverarbeitest oder was?
Nein, schau mal. Klar, Wissenstransfer wäre optimal und du hast gesagt, es muss, sag ich mal, pädagogisch von dem Dozenten
vorbereitet werden.
Ich gehe davon aus, dass dieses Bildungsinstrument, sag ich mal, ein Bachelor oder irgendwie so ein höherer Abschluss, einen auch ein bisschen aufs Berufsleben vorbereiten soll. Und im Berufsleben hast du nicht immer jemanden, der, sag ich mal, mit Herzblut dabei ist, sondern es gibt auch Menschen, die einfach das Minimale fahren oder auch nur das Nötigste sagen. Und du musst natürlich dich auch auf jemanden einstellen können oder lernen, dich auf Inhalte einzustellen, die vielleicht nicht spannend vorgetragen werden und dir ja trotzdem rauspicken, was für dich relevant ist. Und wenn ein Dozent die ganze Zeit nur vorliest, musst du trotzdem, sag ich mal, abwägen, wann höre ich dem gespannt dazu, was könnte wichtig sein, was könnte nicht wichtig sein, wie ziehe ich mir die Informationen draus.
Guck mal, wenn ein Dozent vorliest,
ja,
dann meine ich wirklich mit Vorlesen. Wort für Wort Folie.
Ja.
Okay.
Aber
was ist dann für ein Mehrwert da, wenn du es dich selber liest?
Du kannst
Sag mal den Mehrwert.
Du kannst dann reinkommen und nachfragen den Dozenten. Hey, Sie haben jetzt das vorgelesen. Könnten Sie mir
wenn das abblockt? Weil wir Pädagogik null gesagt haben? Das ist ja unser Use Case,
den
wir
diskutieren. Ja, aber wird das nicht abblocken?
Nee, gibt's.
Nein.
Doch, natürlich gibt's das.
Junge, war ich Student oder du?
Nee, ich. Wie soll ich einen Titel haben, wenn ich nicht Student war? Ich habe es selber nicht erlebt, aber ich habe Kumpels, die es erlebt haben.
Ja.
Ich habe es in der Form nicht erlebt. Das ist jetzt kein Schleim oder so, aber ich habe es in der Form nicht erlebt. Das Geile an der Form war immer kleine Gruppen, sehr eine super Nähe zu den Dozenten und die Möglichkeit, immer Fragen zu stellen und auch außerhalb der Unterrichtszeit die Leute per E-Mail zu befragen. Das ist das Geile an der Form und deshalb lehre ich auch an der Form. Das ist mal ein kleines bisschen Propaganda. Aber das ist das. Ich habe auch Probevorlesungen besucht an der Form. Das ist, warum ich die ausgewählt habe.
Aber es gibt ja auch in der Arbeit.
Aber es gibt es tatsächlich. Guck mal, warte ganz kurz.
Okay.
In der Arbeit ist es anders. In der Arbeit werden die Leute bezahlt. Und klar, wir geben die dir das Minimum, aber die müssen dir antworten.
Nein, eben nicht. Es gibt auch manche Menschen, die einfach nicht auf deine Mail antworten. Und du musst damit auch umgehen.
Ja, aber du hast Vorgesetzte und so weiter, man kann es forcieren.
Ja, genau. Und auch als Dozent, wenn der dir einfach nicht hilft, dann musst du irgendwie einen Umweg gehen. Dann musst du vielleicht googeln oder so. Ich weiß, es
weißt
ist nicht
was?
Geil.
Nein,
und ich sage auch, das sollte nicht der Fall sein.
Wenn dir das Szenario
doch
mal reinspielen.
Es sollte niemals der Fall sein, dass es so passiert.
1:1 den Text vorgelesen, okay?
Aber ich,
in
Pädagogik null ist so unwahrscheinlich.
Das ist extrem unwahrscheinlich, dass du das in der Arbeitswelt hast. Du hast natürlich Leute, die keinen Bock haben, natürlich.
Es gibt auch Menschen, die einfach nicht antworten.
Es gibt so, auf jeden Fall.
Aber
weißt du, was für ein höherer Mehrwert dir gibt? Wenn du diese Vorlesung nicht besuchst und dir selber durchliest, dann kämpfst du dich selber durch, du recherchierst selber,
Autodidakt.
Hast deine Zeit, ja, es ist absolut besser, aber die Vorlesungszeit dort zu sitzen, war absolut sinnlos. Das ist meine Meinung. Und weißt du, wo du wirklich für die Arbeit was lernst, ist, wenn du Projektarbeiten machst, Seminararbeiten machst, weil da quälst du dich selber durch, du hast das Thema selber gewählt. Das ist in der Arbeit nicht immer so, du kriegst es ja vorgegeben, was du arbeiten solltest, aber du bist alleine an einer Sache dran über eine längere Zeitperiode und du musst ein Ergebnis liefern.
Aber du bist.
Und verarbeitest die Informationen von den Vorlesungen, die du davor hattest und die nimmst du da rein.
Ich bin dir ganz ehrlich, Maher. Ich verstehe, was du sagst mit Projektarbeiten, aber man kann es sich auch ganz einfach machen als Student und du kannst dann auch, sage ich mal, eine Projektarbeit liefern, die dir nicht so viel für deinen Berufsalltag hilft.
Kannst du auch.
Ja.
Aber das ist der Sinn davon ist das.
Ja klar, der Sinn davon. Der Sinn davon, sage ich mal, Dozenten zu haben, ist auch, dass du einen Ansprechpartner hast.
Aber warum heißt, guck mal, das ist, guck mal, du hast du bist auf einer Hochschule gewesen, wie ich, wo ein Luxuszustand herrscht. Du warst noch nie in einem Vorlesungssaal, wo 600, 700 Leute drin sind, wie in der Uni Hohenheim.
Aber dann?
Und da hast du das nicht. Guck mal, Okan, wir haben ein bisschen Realitätsverlust, wir beide. Wir sind nicht da, wo 80% der Studierenden sind.
Schau mal, Kollege, ich bin ganz bei dir. Das, wenn du an einer öffentlichen Hochschule oder Uni bist, klar, der Dozent wird dir nicht direkt antworten, das verstehe ich. Aber du hast ja die Möglichkeit, dich mit den anderen Studenten auszutauschen. Du hast die Möglichkeit, Gas zu geben und die Semester über dir anzufragen. Ja. Du hast die Möglichkeit und du bist ja auch, sag ich mal, wenn du nicht an der Hochschule bist, bist du ja auch Vollzeit da. Bedeutet, du musst dich den ganzen Tag oder du solltest dich den ganzen Tag damit beschäftigen.
Aber wessen Entscheidung ist das? Dass du dich damit beschäftigst.
Die haben einen ganz anderen Anspruch, meiner Meinung nach. Und das ist die Entscheidung von einem Studenten, selber zu sagen, ich studiere Vollzeit, ich gehe 3 Jahre lang wirklich in die Ausbildung, ich lerne dieses Fach und klar, es ist halt menschlich, dass man da nicht immer wirklich 8 Stunden am Tag da sitzt, aber wir sind eigentlich 8 Stunden am Arbeiten, wir lernen Praxiserfahrung und machen das Studium on top. Ich finde, wir haben da einen ganz anderen
Case. Ja, aber da muss auch ganz anders unterrichtet werden.
Ja.
Aber wenn du jetzt in deiner Uni bist.
Ja, dann hast du, ist das dein Job?
Ja, 8 Stunden lang. Ist es dein Job, ja. Aber wer entscheidet das? Du selbst.
Na klar.
Ja. Und die meisten Leute, es ist einfach die Realität, da können wir irgendwann mal eine Umfrage machen. Die meisten Leute besuchen nicht jede Vorlesung, gehen nicht in jedes Fach rein.
Aber das ist ja die Entscheidung vom Studenten.
Absolut, ja. Aber das ist einfach so, weil nicht jede Vorlesung ist hochwertig. Und wenn du, guck mal, wir gehen davon aus, wir wollen ja den bestmöglichen Unterricht halten.
Du willst es.
Nein, das ist doch, guck mal, du wirst doch angestellt, auf der FOM und auf Privathochschulen, keiner ist Dozent, um einfach nur irgendeinen Kack zu labern. Das ist ja ein Beruf. Du bist ja in einer Universität oder einer Hochschule vom Staat, bist du ja berufen. Du hast einen Lehrstuhl. Du bist auch verbeamtet. Du bist auf Lebenszeit berufen. Und am Anfang hast du wahrscheinlich Bock und du lieferst und so weiter, aber irgendwann wird es Alltagstrotz und manche entscheiden sich halt nur Vorlesungen zu halten. Und ich habe auch, also wie gesagt, damals, als ich entschieden habe, wo ich studiere, habe ich an öffentlichen und auch an privaten Vorlesungen besucht. Und ich habe ganz, ganz viele Kumpels und Co. befragt, wie die was davon halten, wie der Unterricht war und so weiter. Und guck mal, Okan, du musst auch dir anschauen, du bist doch kein Dozent, wenn du nur vorliest. Du kannst einfach hier ChatGPT Whisper vorlesen lassen, hast den gleichen Mehrwert. Warum sollen die Leute hingehen? Wir haben ja, du hast ein duales Studium gemacht und ich habe auch dual studiert, aber jetzt nicht mit einem Arbeitsvertrag, sondern war ja selbstständig nebenher. Und wir sind ja trotzdem in den Vorlesungen reingegangen. Wir haben ja diese Präsenz als Selbstverpflichtung wahrgenommen.
Aber das haben doch eigentlich auch, wenn du eine Hochschule besuchst oder eine Uni besuchst und Vollzeit studierst, sollte doch auch dein eigener Anspruch sein, jede Vorlesung mitzunehmen.
Das geht zeittechnisch noch gar nicht.
Natürlich geht das. Mm-mm. Warum soll das nicht gehen?
Es geht oft nicht. Guck mal, du bist in einer Universität, gibt es teilweise, das ist ja, du kannst ja dein Studium wählen, in einer Universität gibt es Leute, die ein Primär- und Sekundärfach haben.
Ja.
Und es gibt oft Unterrichte, die kollidieren miteinander. Du kannst nicht immer alle Vorlesungen besuchen. Das ist so, wenn du deine Fächer auswählst und Co., teilweise finden die an Uhrzeiten statt, wo du nicht hin kannst. Deshalb werden die aufgenommen, beispielsweise.
Ja, aber dann kannst du sie ja nachholen.
Es gibt Notizen und dann gibt es Tutoren und so weiter. Dann gibt es Sprechstunden und Co.
Aber das kannst du nachholen. Und
bei einer Hochschule ist es wie in der Schule. In der Hochschule hast du es wie bei der FOM, hast du dein Schedule, da hast du deine Termine und da sind die Vorlesungen und da kollidiert nichts. Und das ist ja praxisbezogen, aber eine Uni ist wirklich mehr theoriebezogen.
Ja, und ich verstehe das, aber ich sag ja, der Anspruch, wenn du ein Student bist und sagst, ich gehe jetzt wirklich 3 Jahre an die Uni, du solltest eigentlich dafür alles tun, dass du so viel rausnimmst wie möglich.
Und guck mal, da sieht man in deiner Argumentation, du musst mir eigentlich recht geben, weil du gehst von dem optimalen Studenten aus und ich gehe von dem optimalen Dozenten aus. Und du weißt ganz genau, diesen optimalen Studenten, den der 3 Jahre nicht durchzieht, den gibt es natürlich. Und wie den optimalen Dozenten es auch gibt, weil wenn es das nie geben würde, hätten wir das ja nie als Ziel. Man muss ja irgendwann mal stattgefunden haben. Weißt du? Einfach so aus der Theorie. Und jeder hatte ja mal gute Phasen, schlechte Phasen, weißt du? Und du hast absolut recht, wenn jemand sagt, ich bin Student oder ich bin Dozent und ich ziehe das durch, dann nimmt er seine Arbeit in einer Ernsthaftigkeit wahr.
Ja.
Und wenn du Vollzeit studierst, natürlich sagst du dir, hey, ich eigentlich, meine Full Dedication geht darüber, dass ich jeden Tag in die Uni gehe und wenn ich keine Vorlesung habe, dass ich in der Bibliothek büffel oder vorbereite, den Stoff zusammenfasse und Co. Und wenn wir wie wir dual studieren, sind wir darauf angewiesen, Okan, dass der Dozent, wir sind ja eine Hochschule, also die Form ist eine Hochschule, nur damit wir das ein bisschen noch einmal klarstellen, das ist praxisnah. Deshalb ist es wichtig, dass unser Unterrichtsmaterial, jetzt egal wie es vorgetragen wird, praxisnah ist.
Ja.
Weil wir haben nicht die Zeit durch unseren Beruf, uns die Theorie einzunehmen, die so viel nachzuverarbeiten,
ja, aber das
dass
ist ja
wir die Praxis holen. Weil woher sollen wir die Praxis haben? Wir sind ja in der Ausbildung.
Ja, schau mal, aber die Fachhochschule, die lehrt den Beruf. Oder die lehrt eher die Praxis.
Die Theorie in der Praxis.
Genau.
Ja.
Und eine Uni, die lernt ja wirklich die Theorie. Und klar, es ist ein anderer Bildungs- oder es ist ein anderes Bildungsniveau.
System, ja.
Es ist ein ganz anderes System.
Ja.
Deswegen finde ich diesen Vergleich ein bisschen schwierig, bin ich dir ganz ehrlich. Klar, ich verstehe auch, wenn jemand zur Uni geht, der muss auch finanziell schauen, wie er über die Runden kommt.
Ja, BAföG oder Werkstudent oder was auch immer.
Genau. Und der hat auch nicht die Zeit, sich den ganzen Tag mit der Uni zu beschäftigen oder die ganze Zeit dieser optimale Student zu sein. Ja, aber
dein Kern ist der Kern ist bei einem Vollzeitstudenten sein Studium.
Ja, genau.
Und bei uns ist die Arbeit.
Genau. Und ich sage halt, wenn du dich wirklich entscheidest zu studieren, dann musst du auch wirklich dahinterher sein. Und ich finde halt gerade diese Argumentation, die wir beide haben, ich glaube, wir meinen beide sehr ähnliche Dinge.
Ja.
Aber ich gehe einfach davon aus, dass, wie soll ich sagen, ein Schüler intrinsisch motiviert sein sollte, so viel zu lernen wie möglich.
100%. Aber auch die intrinsische Motivation des Dozenten muss ja auch so sein.
Ja, genau.
Du willst ja den optimalen Lernerfolg.
Aber bei
deine Studenten erzielen.
Weißt du, wie du gerade argumentierst für mich in meinem Kopf?
Ja?
Für mich hast du die Verantwortung eher beim Dozenten und ich sage, die Verantwortung liegt eher beim Studenten. Das ist der
Hauptpunkt. Ich habe diese Meinung. Warum? Guck mal.
Du bist Dozent, Punkt.
Nicht nur Dozent. Guck mal, meine Mutter war auch Lehrerin.
Ja.
Mein Opa war Professor. Also Gelehrtenstatus, das war früher, wir hatten keine Professortitel, Osmanisches Reich, ganz anders.
Mhm.
Der ist 1800 irgendwas geboren.
Krass.
Also Ende 1890 oder so. Und wir hatten ja nicht dieses europäische System bei uns.
Ja.
Und es ist egal, aber der Anspruch und mit den Lehrenden, die auch so in lehrenden Familien aufgewachsen sind oder generell, die das wirklich mit Herzblut machen, die haben alle die Meinung, dass wirklich die Lehre und das Transportieren der Information, diese Schuld oder diese Aufgabe liegt wirklich bei dem Lehrenden. Okan, du hast dich entschieden zu studieren.
Ja,
das ist deine Entscheidung. Aber ich hab mich entschieden zu lehren.
Ja, und das ist deine Entscheidung.
Ja, und deshalb ist das meine Priorität. Ich muss es transportieren.
Ja, und ich muss es ja aufnehmen. Und das transportierst
du nicht durch Vorlesen. Ganz ehrlich.
Ach, Kollege.
100%.
Ja, ich sag dir nicht,
wie,
dass es...
Guck mal, weißt du, wie es ist?
Weißt du was?
Stell dir ein, ganz kurz.
Ich hab recht, Punkt aus.
Nein. Stell dir vor, du bist ein Mechaniker und du liest deinem Kunden einfach nur vor, wie man seinen Reifen wechselt.
Du hast mich fertig.
Das ist so.
Ich bin dir ganz
Natürlich
ehrlich.
Natürlich ist es so.
Schau mal, ich sag ja nicht, dass Vorlesen der richtige Weg ist. Das sage ich ja nicht.
Ja, aber warum
ich
sage, argumentierst du so?
Nein, du argumentierst gerade gegen mich. Ich sag nur, die Verantwortung liegt beim Studenten, so viel zu lernen, wie es geht.
100%.
Ja, danke.
Dann haben wir beide recht.
Na klar. Nur na, ich habe also,
akzeptier
das
mal.
Ich habe ein bisschen mehr
recht. Nein, auf keinen Fall. Ich habe immer einmal mehr als du recht.
Junge, machen wir nicht fertig.
Guck, aber dann meinen wir das Gleiche. Guck mal.
Na klar.
Das ist einfach so, wie es ist. Aber das, wie du gesagt hast auch vorhin, wir leben nicht in dieser Welt. Und nicht jeder ist perfekt.
Nicht,
und wir haben Phasen. Aber wenn man sich zu einer Sache entscheidet, und ich glaube, da haben wir auch beide einen Punkt, dann sollte man es auch irgendwie durchziehen.
Ja, du musst halt eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Ja,
bei allem, was man macht.
Ja.
Brauchst du eine gewisse Ernsthaftigkeit.
Ich sehe halt ganz viele, die irgendwie zum Beispiel bei einer Ausbildung sagen, hey, wieso soll ich mir das antun? 3 Jahre Ausbildung für so wenig Gehalt und so für 6 Euro die Stunde.
Oder weniger teilweise.
Oder weniger.
Ja.
Und ich verstehe, dass man da echt keinen Bock hat. Aber im Endeffekt lernst du etwas, du kannst noch gar nichts. Und es ist eigentlich ein Luxus, dass du dafür noch Geld bekommst.
Das ist ein richtig ganz gutes ehrlich. Thema, was du gestartet hast. Mega, mega gut.
Okay.
Guck mal,
eine andere Meinung.
Das ist eine Sache, die ich auch mit dir diskutieren wollte, weil ich diskutiere damit mit dem, über dieses Thema sehr, sehr viel mit mir selbst.
Okay.
Schau mal,
fang an.
Damals, das haben wir auch, habe ich auch noch nie erwähnt, ich war in der Realschule.
Ja.
Also ich habe, wie gesagt, nicht direkt meine Hochschulreife und so Co. gemacht. Ich habe mich damals gefragt, und es war eine ganz, ganz große Frage in den letzten 2 Jahren meiner Realschule, mache ich eine Ausbildung oder gehe ich studieren?
Mhm.
Also ich wollte schon immer studieren.
Okay.
Aber ich habe mich dann gefragt, hey, weil ich komme jetzt nicht aus einer Familie, die jetzt reich ist, Geld schmeckt schon. Und ich habe damals durch eine Freundin von meiner Mom die Möglichkeit gehabt, bei der Deutschen Bank ein Praktikum zu machen.
Ja.
Und die haben damals keine Schüler genommen. Also es war echt schwierig, aber die hat mich Gott sei Dank empfohlen und ich habe dann über den offiziellen Weg tatsächlich die Zusage bekommen und ich durfte für diese 2 Wochen Praktikum durfte ich das machen.
Ach was.
Ja, und an der Schlossstraße in Stuttgart, die Filiale gibt es leider nicht mehr, habe ich das gemacht und habe mir gedacht, boah, der Bankerberuf, also Bankkaufmann war das, mega cool. Du trägst Anzug, habe ich ein bisschen James-Bond-Feeling. Ich habe so damals gedacht und du hast Kundenkontakt und die Finanzprodukte sind ganz geil und ich war schon auch immer Aktien interessiert, Börsen interessiert.
Ja.
Und da habe ich mir geschaut, hey, das Ausbildungsgehalt für einen Bankkaufmann ist auch ganz schick. So, das war, glaube ich, 700 bis 900 Euro.
Boah,
schön. Über die ersten 3 Jahre. Bei der Deutschen Bank hat schon gut gezahlt, muss ich sagen. Und das war viel mehr als zum Beispiel so ein Kfz. Ich hatte einen Freund, der hat Kfz, eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, da hast du so 400 Euro bekommen.
Ja.
500 Euro, auch als normaler Handwerker. Also ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Ein bisschen mehr geworden. Und klar, du ackerst deine 8 Stunden.
Ja.
Hast Blockunterricht und Co. Und ich fand es damals gutes Geld.
Ja, ist
vor Corona, vor Inflation. Wirklich, wir sprechen gerade echt, es hört sich hart an für mich, vor 10 Jahren. Ja, ist so. Ich bin 30 und in der Realschule war ich 17, 16 und ein bisschen später eingeschult worden und Co. Kann ich irgendwann mal erzählen, ist ein anderes Thema. Und das hat geschmeckt und ich habe noch zu Hause gelebt und wie es bei uns Orientalen so ist, man zieht aus, wenn man heiratet, im Standard-Case.
Ja.
Und deshalb war das mir gesagt, hey, cool, ich lebe bei Hotel Mama und Papa und verdiene noch meine Kohle, kann mich selbst finanzieren, bin nicht auf Taschengeld angewiesen.
Ja, klar.
Und dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich das mache und ich will noch studieren, dann verlängere ich meinen Bildungsweg um 3 Jahre.
Mhm.
Weil diese ganzen Thematiken, die es heutzutage gibt, zum Beispiel die Form bietet es an, wenn du deine Hochschulreife hast, dein Abi, kannst du neben der Ausbildung studieren.
Echt?
Ja, das geht.
Ah, das ist krass.
Das hat sogar ein Kommilitone von mir gemacht, hardcore, aber der hat gemeint, dass die Klausuren und Co., das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es nie gemacht habe, waren relativ simpel aus seiner Sicht in der Ausbildung.
Mhm.
Da konnte er sich aufs Studium konzentrieren, das ging.
Ja.
Natürlich war es ab und zu mal stressig, aber es hat gut geklappt. Und dann hatte er sozusagen einen Doppelabschluss gehabt am Ende.
Ja.
Und dadurch, dass ich mir gedacht habe, hey, das ist ein bisschen lang und dann irgendwann muss ich dann per Abendschule mein Abi machen oder Hochschulreife oder was auch immer, klang ein bisschen stressig, da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich werde werd jetzt mein Abi machen und mich darauf konzentrieren und dann
studieren.
Baue ich meine Selbstständigkeit auf und nehme das ein bisschen ernster und habe dann eine Möglichkeit, das so zu machen oder ich mache Vollzeitstudium, es war noch nicht so ganz klar alles. Wie gesagt, damals habe ich noch meine Selbstständigkeit bestand daraus, so Netzwerke, Computer einzurichten. Wirklich so Basic-IT-Zeug.
Okay.
Und ab und zu auch noch nebenbei gejobbt und so. Also wirklich Basic. Das war jetzt nichts, wo man wirklich davon leben konnte. Und also vieles ausprobieren noch. Und ich habe mich halt gefragt, jetzt komme ich zum Punkt, weit ausgeschweift, kann man noch mit diesen Ausbildungsgehältern, auch wenn man bei Hotel Mama arbeitet, nicht arbeitet, sondern schläft und lebt, kann man davon noch leben? Was ist so deine Meinung?
Schau mal. In meinem Kopf.
Jetzt mal diesen Aspekt weg, dass man ausgebildet wird und man noch nichts kann.
Ja, ich bin dir ganz ehrlich. Mit dem Ausbildungsgehalt kannst du nicht über die Runden kommen. Da bin ich dir offen und ehrlich. Das ist nicht der Anspruch, glaube ich. Das Ding ist natürlich, wenn du nicht den Luxus hast, sag ich mal, Unterstützung von deinen Eltern oder von sonst wem zu bekommen und nur mit dem Ausbildungsgehalt irgendwie über die Runden kommen musst, ist es viel, viel zu wenig. Das verstehe ich. Und klar, du musst irgendwie, du willst nicht direkt normal arbeiten, du möchtest auch Bildung und du musst trotzdem aber irgendwie die Miete zahlen, du musst noch essen und du musst irgendwie leben. Dafür ist es viel zu wenig.
Ich habe jetzt mal gegoogelt, solange du geantwortet hast, was ist aktuell der Durchschnitt Bruttoverdienst von Auszubildenden im Gesundheits- und Pflegeberuf?
Mhm.
Es ist 1139 Euro, aber es ist brutto.
Ja, das ist.
Nur damit ihr Bescheid wisst, die Angaben, die sind bei D-Status, da kann man nachschauen.
Mhm.
Und sagen wir mal, jetzt so einen kaufmännischen Beruf, also in einem Minimint-Bereich, wie ich jetzt das jetzt gemacht habe, kann man ja ein bisschen so sagen, das sind so 950. Okay?
Ja.
Handwerksberufe sind 900 und Ingenieurberufe, also man kann Helfershelfer von Bauingenieur und so und von einem Architekten und sowas, ich weiß nicht, wie das heißt.
Ja.
Aber das sind so 970 Euro, die sind gut. Und generell im Minimum, so IT sind 957 und Metall und Elektro sind 955, die sind echt gut bezahlt. Aber es ist wie gesagt brutto. Was bleibt schau dann mal übrig? 600, 700 Euro.
Ja, aber schau mal, ich sag's dir, für einen Job oder dafür, sag ich mal, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist es zu wenig.
100%.
Aber wenn du mit der Ansicht gehst, sag ich mal, zu lernen,
ja,
Bildung zu erhalten, ist es gutes Geld. Ganz ehrlich.
Und heutzutage, und das merke ich jetzt auch bei meinen dualen Studierenden, da gehen ganz, ganz viele, machen noch einen Aushilfsjob.
Ja, um irgendwie über die Runden, ja, zu kommen.
Hast du das auch, also in deinem Freundeskreis oder damals, gab es bei dir Leute, die noch einen Aushilfsjob gemacht haben, neben dem Studium?
Ja, also es gab ein, zwei Leute.
Waren es viele oder waren es so ein, zwei?
Nee, das waren ein, zwei und das war eher so, die haben das als Schüler gemacht,
ja,
und dann einfach weitergeführt. Oder einfach, weil es ihnen Spaß gemacht hat.
Ja, am Wochenende, gell?
So ja, hauptsächlich. Genau, sowas.
Ich habe jetzt in den aktuellen Studiengängen habe ich voll viele, die das machen.
Echt?
Und ich habe auch so das Gefühl, und als, sagen wir mal, als dualer Student verdient man netto, ich glaube so, korrigiere mich, das ist jetzt generell, was ich auch gehört habe, auch so von Freunden, die dual studiert haben, das ist auch ein paar Jahre her, ich glaube zwischen 800 und 1100.
Ja, um den Dreh.
So um die in die Jahre, gell?
Ja,
verdient man. Also 200, 300 Euro mehr als ein Auszubildender,
ja,
sagen wir es mal so. Und es gibt auch Firmen, die so umgestellt haben, die gesagt haben, wir zahlen im Niveau von dualen Studierenden in der Ausbildung, was ich auch begrüße. Weil ich denke mir auch so, Okan, wenn du eine Ausbildung machst und du sagst, hey, ich werde bezahlt, um zu lernen. Klar, man kann nicht das verdienen, was ein Geselle,
ja,
kriegt. Das geht nicht. Weil es war auch Unfälle dem Gesellen gegenüber,
natürlich,
dem Vollgehalt. Und natürlich bist du nicht so so produktiv, dass du dem Unternehmen Geld bringst, okay? Vielleicht nach dem ersten Ausbildungsjahr kann man schon Tätigkeit machen, die einen Mehrwert hat, zum Beispiel im Handwerk. Wenn du schon mal, zum Beispiel, du bist Stuckateur und du kannst schon mal verputzen. Also du kannst schon die Basic-Sachen.
Ja.
Oder du bist Bankkaufmann, du kannst schon Konten anlegen und so. Weißt du, ist vielleicht noch nicht ein Kredit voll ab durchziehen, aber du kannst zum Beispiel Konten anlegen. Oder als in System, so ein Informatiker, vielleicht kannst du schon Netzwerke oder so ein Anwendungsentwickler schon ein bisschen was programmieren und ein bisschen mithelfen. Aber ich finde, der Anspruch sollte sein, also von dem Unternehmen und auch vom Ausbildenden, dass man mindestens über die Runden kommt. Weißt du, du musst
nicht Spielgeld,
aber mindestens, dass du dein Leben finanzieren kannst, auch bei Hotel Mama. Und wenn du dann alleine lebst, dass halt der Betrieb irgendwie oder durch BAföG, es gibt ja so Hilfen, ja, vom Staat, dass man wenigstens irgendwie aufstocken kann.
Also ja, aber dann sind wir ganz schnell beim Mindestgehalt, beim Mindestlohn. Nicht ehrlich.
Ja, da kommen wir auch zu einem Punkt, wo ich auch mit dir hin wollte. Denkst du, es ist fair, Mindestlohn zu zahlen für Ausbildende?
Wie gesagt, es gibt ja immer, wir sind uns ja einig, es gibt zwei Perspektiven. Wenn du dafür bezahlt wirst, oder entweder wirst du dafür bezahlt, etwas zu lernen, oder du bist halt ein Mitarbeiter, der noch nicht so viel produktiv kann und du baust dich auf. Klar, wenn du der Mitarbeiter bist und dein Leben bestreiten musst, dann müsste man dir mindestens das Mindestgehalt zahlen. Aber wenn du wirklich jemand bist, der lernen will und lernt, dann finde ich das Gehalt gut. Aber
reden wir gerade über Mindestgehalt oder Mindestlohn?
Was ist der Unterschied?
Mindestgehalt ist branchenbezogen.
Echt?
Ja.
Mindestlohn.
Weil du hast ja durch die IHK und Co. gibt es ja Vorgaben. Es gibt ja branchenübliche Bezahlung, branchenuntypische, ja, und branchenüberübertarifliche.
Ich meine Mindestlohn.
Also du meinst Mindestlohn. Okay, gut. Ich meine auch Mindestlohn. Ich habe dich unterbrochen, was wolltest du sagen? Sollte man Mindestlohn zahlen oder nicht?
Schau mal, wenn wir wirklich sagen, dass ein Mensch über die Runden kommen muss, ohne Eltern, ohne den Luxus, dass er Unterstützung bekommt, dann muss er Mindestlohn bekommen. Mhm. Weil egal unter welchem Umstand, es ist nicht denkbar, dass jemand eine Ausbildung macht und dann nicht, sage ich mal, nach 8 Stunden Arbeit, dann nicht genug Geld hat, um zu leben. Das ist echt traurig.
Ja, ich bin da 100% bei dir. Ja.
Aber wirklich, wenn ich zur anderen Perspektive gehe und sage, ein Student oder jemand, der studiert, der bekommt gar kein Geld. Der bekommt vielleicht BAföG, aber der muss selber schauen,
wie er über die Runden kommt. Die muss man auch teils zurückzahlen.
Das genau, das musst du ja auch zurückzahlen, aber du musst selber noch arbeiten oder irgendwie über die Runden kommen. Und wenn ich mit dem Aspekt auf eine Ausbildung schaue, dann denke ich mir, es ist eigentlich echt ein guter Luxus in Deutschland, dafür Geld zu bekommen, dass du etwas lernst.
100%? Absolut bin ich bei dir.
Du wirst angerufen.
Ja, aber okay. nach dem Podcast. Guck mal, wenn du eine Ausbildung machst, bist du, auch wenn du ein kompletter Lappen bist und gar nichts kannst, wenigstens trägst du deinem Meister sein Werkzeug hinterher. Okay, nein, sagen wir mal einfach.
Okay.
Okay. Oder du bringst irgendwelche Sachen oder du bist da. Okay.
Aber weißt du?
Aber du arbeitest schon.
Nein.
Du arbeitest. Ich finde schon, dass man arbeitet. Guck mal.
Du bist kannst da. Ja, du bist anwesend.
Guck mal, ich habe Kumpels auch, die eine Ausbildung gemacht haben und Co. Es gibt Tage, wo der Meister Zeit hat für dich und dir was beibringt. Aber es gibt Tage, wo man arbeitet. Weißt aber, du? Weißt und deshalb denke ich, ganz kurz, dann sage ich mein Argument, dann können wir ja drüber diskutieren. Ich denke, der Grundzustand oder die Grundsichtweise von dem Betrieb oder auch vom Staat ist ja auch teilweise so gewollt, teilweise nicht. Ich finde, man sollte schon Mindestlohn verdienen, vor allem in dieser heutigen Zeit. Weil die Kosten sind hoch und die Perspektive sollte sein, dieser junge Mensch, der lebt alleine. Man sollte nicht immer urteilen, Mama, weil immer mehr Leute wollen ja alleine leben. Manchmal ist der Betrieb ja woanders, wo man lebt. Zum Beispiel bei dir ist ja so, du bist ja hergezogen.
Ja.
Und man hat nicht immer diesen Grundluxus, dass der Betrieb in deiner Nähe ist. Es gibt ja viele, viele Bereiche oder Gegenden in Deutschland, die nicht so Industrie durchgezogen sind, wie jetzt zum Beispiel Raum Stuttgart, Raum München. Und deshalb sollte immer der Grundzustand sein, dieser Azubi lebt alleine. Und ich finde, ein Azubi hat das Recht, Mindestlohn zu verdienen. Und da kann man vielleicht vom Staat her sagen, weniger Steuern. Man kann den Unternehmen ja irgendwie entgegenkommen, weißt du, dass sie das ja zahlen können.
Ja, das also.
Weißt du?
Ich bin ganz bei dir. Es sollte natürlich staatlich ein bisschen mehr gefördert werden, dass Azubis auch irgendwie über die Runden kommen. Aber ich bin dir auch ehrlich, Maher, wenn wir jetzt wirklich Richtung Studium schauen, jemand geht zur Uni und bekommt im schlimmsten Fall bekommt er kein BAföG und muss selber arbeiten.
Gibt's.
Genau. Und eine Ausbildung ist echt ein krasser Luxus in Deutschland, dass du etwas lernst.
Diese duale Ausbildungssystem, genau, ja.
Und dass du dafür noch Geld bekommst. Und ich bin dir ganz ehrlich, hinter dem Aspekt ist es echt gutes Geld.
Es ist gutes Geld, aber es...
Es ist halt nicht das Geld, was du
oder, zu überleben brauchst.
Genau, das ist es nicht. Und das sage ich auch nicht. Aber das ist in meinem Kopf ist es auch nicht mein Anspruch.
Du meinst auch global gesehen?
Global gesehen,
ja. Ja, global gesehen, purer Luxus.
Das ist Luxus.
Purer Luxus, aber es rechtfertigt nicht, dass man zu wenig zahlt.
Klar, und weißt klar, du? In meinem Kopf ist auch, es gibt ja auch viele Ausbildungsbetriebe, die einen Auszubildenden als normalen Mitarbeiter sehen und der muss produktiv sein und
ist
der
so.
Muss leisten und der ist muss so. Auch gleich so viel machen wie ein Vollzeitmitarbeiter. Mhm. Aber in meinem Kopf sollte das ja auch nicht der Anspruch von einem Ausbildungsbetrieb sein, der sollte dich wirklich erstmal ausbilden, damit du es kannst.
Und genau da sollte man auch unterscheiden, weißt, wenn ein Betrieb dich wirklich komplett malochen lässt
und knechtet,
die sollen dich genauso zahlen
wie
die anderen. Und wenn du wirklich lernst, dann sollen die dich in dem Ausbildungsgehalt, aber ein faires Gehalt haben. Und ich glaube schon, dass man es angepasst werden sollte. Und ich muss echt sagen, jetzt die neue Statistik, die war aus 2022 von D-Status. Da hat sich schon einiges getan über die Jahre, muss ich sagen.
Vor
allem im Gesundheitssegment.
Ja, ich finde es ja auch gut. Ich finde auch, klar, im besten Fall sollten die so viel verdienen, dass man über die Runden kommt und auch ohne Hotel Mama, ohne irgendwas. Das wäre ein Optimalfall. Aber wie gesagt, wenn wir wirklich daher kommen, dass man für Bildung bezahlt wird, finde ich es echt gut.
100%.
Ja.
Auf jeden Fall. Vielleicht kann man das so machen, dass man in den Arbeitstagen Mindestlohn verdient und in der Zeit, wo man in der Schule ist, weißt du, dass man dort Ausbildungsstunden kriegt.
Bekommt.
Weißt du, dass du so ein anderes Gehalt bekommst, dass du halt für deine Produktivität entlohnt wirst. Weil ich finde, das Wichtigste ist, Okan, vor allem in dieser heutigen Zeit, wo echt vieles sehr, sehr teuer geworden ist, dass die Leute, wenn die arbeiten, das Gefühl haben, es lohnt sich.
Ja. Weißt du, was ich auch gerade aktuell frech finde? Ich weiß nicht, wie es bei der Ausbildung ist, aber du bekommst teilweise, wenn du in so einem dualen System bist, keine Überstunden bezahlt. Und das finde ich echt, also da musst du das, ja, das entweder stimmt. ausgleichen oder sonst irgendwie. Klar, das ist auch fair, dass du dann nicht zur Arbeit kommen musst oder weniger arbeiten musst an dem Tag oder so. Aber ich finde, wenn ein junger Mensch Lust hat, viel zu lernen, viel Gas zu geben,
soll und der vielleicht das Geld braucht und mehr arbeitet,
warum soll er dann nochmal einen Nebenjob machen, wenn er in seiner Hauptausbildungsstätte einfach mehr arbeiten kann?
100%.
Ich finde, das ist nicht gut. Leistung wird aktuell nicht...
Das meine ich. Und deshalb gibt es Leute... Das ist halt einfach so und deshalb wird dieses Bürgergeld kritisiert. Ich habe da persönlich keine feste Meinung dazu, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe eine Meinung.
Aber die Leute müssen wirklich ein Gefühl haben, hey, es lohnt sich und wenn sie mehr arbeiten wollen, sollen die das machen. Und was ich sehr unverschämt finde, das ist auch jetzt bei den normalen Berufen so, nicht bei den Auszubildenden, dass die Überstunden so hardcore versteuert werden.
Ja.
Also du arbeitest Überstunden, gibst einen Teil deiner Lebenszeit weg und deiner Privatzeit zur Erholung und dann wird da richtig zugelangt.
Mhm, das ist schon heftig.
Das ist echt heftig und wie du gesagt hast, da sollten die Betriebe auch, kann man vielleicht irgendwie vom Staat her das ja fördern oder dazu beitragen oder kommunizieren, dass die die Möglichkeit haben, zusätzlich zu diesem Ausbildungsvertrag einen Aushilfevertrag, also wie heißt das? Minijob, ja genau. Vertrag bei derselben Firma abschließen zu können, damit wenigstens die Stunden gut vergütet werden.
Mhm.
Weil die Jobverträge gehen halt leider nicht, weil du bist ja Auszubildender. Es muss ein anderer Betrieb sein, eine andere Firmierung und dann geht es. Aber das ist zum Beispiel so solche Sachen, die man erlauben könnte, um dieses Problem so zu lösen, weil du hast absolut recht. Guck mal, wenn der Überstunden leistet bei seinem Betrieb, zum Beispiel am Wochenende arbeitet, Minijob, dann lernt er ja auch wieder was berufsbezogen ist. Und dann muss er jetzt nicht irgendwo kellnern oder irgendwie was, sagen wir mal, branchenfremdes machen.
Na klar, das ist doch viel besser.
Nicht, dass kellnern was Schlechtes ist.
Das nicht, hier. Aber wenn du eine Tätigkeit ausübst, warum sollst du dann noch irgendwas ganz anderes machen?
Du hast sie ja gewählt aktiv.
Ja, genau.
Ja.
Weißt du, was ich auch irgendwie gerade schade finde? Dass Ausbildungen oder allgemein für jemand anderen zu arbeiten so herabgesehen werden. Ich finde das echt gut, dass du ein Angestelltenverhältnis bist, aber vielleicht ist es auch meine Insta-Bubble, vielleicht ist es so, aber irgendwie sehe ich sehr oft so, ja, wenn man für jemand anderen arbeitet, ist man ja blöd und du musst richtig Gas geben und selbstständig sein und du musst dies und das und keine Ahnung was. Ich finde es richtig gut, wenn du eine Ausbildung machst, wenn du für jemand anderen arbeitest und dafür auch ein faires Gehalt bekommst. Ich finde, das hat nichts mit irgendwie...
Da ist nichts Schlechtes dabei.
Ja genau, das ist nichts Schlechtes.
Und auch wenn wir jetzt auch in unserem Podcast in den ersten Folgen das echt auch forciert haben, diese Selbstständigkeitsthematik. Guck mal, ich sag immer, jeder Beruf ist ehrenwert, solange jetzt aus meiner Sicht halal ist und grundsätzlich, dass man legal was tut, wo man seinen Lebensunterhalt verdient und guck mal, ein Unternehmer zu sein, ein Selbstständiger zu sein, das klappt in den wenigsten Fällen. Das muss man einfach so sagen. Das ist ein kleiner Prozentsatz, ein einstelliger Prozentsatz, wo das wirklich funktioniert. Und ich glaube im Promillebereich, wo das langfristig funktioniert, über 10 Jahre. Ich kenne so viele Leute, die waren selbstständig, dann sind die wieder in ihren normalen Beruf gegangen. Irgendwann hat es nicht mehr geklappt.
Ja.
Es bleibt ein ganz, ganz kleiner Teil übrig. Und wenn ihr einen geilen Job habt, den ihr gewählt habt und die Möglichkeit hattet, wirklich das zu tun, was ihr eben immer wolltet, macht eine geile Ausbildung, erwartet euer Wissen und mit einer Ausbildung könnt ihr immer noch einen Meister machen, ihr könnt auch immer noch studieren gehen, wenn ihr noch studieren wollt und ihr könnt, wie gesagt, gutes Geld verdienen, einen respektablen Beruf ausführen und in der heutigen Zeit, und ich habe davor privat mit Okan drüber geredet, so viele Betriebe suchen Leute. Es gibt so viel Mangel und ihr seid in einer Zeit, die hatte ich damals gar nicht. Die Zeit hier ist ein absoluter Luxus für Leute, die arbeiten wollen, die was machen wollen. Und ihr findet, man kann tolle Berufe finden und die Anforderungen sind so niedrig. Hey, wenn du teilweise in Interviews siehst mit den Unternehmern, was für Leute die akzeptieren. Hey, es gab Ausbildungsberufe, also vor allem dieser Bankkaufmann-Ausbildungsberuf in meiner Zeit, da haben gewisse Banken nur Abiturienten genommen.
Echt?
Ja.
Crazy. Ich finde es halt problematisch, dass junge Menschen nicht einen Plan vorgelebt bekommen, was denn überhaupt machbar ist als Beruf. Ich glaube, also mir hat es sehr gefehlt.
Hattest du keine Berufsorientierungstage in der Schule?
Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wahrscheinlich schon.
Okay, dann hattest du das.
Wahrscheinlich hatte ich das schon.
Vielleicht nicht in dem Ausmaß wie bei mir.
Wahrscheinlich hatte ich das schon, aber ich habe das nicht ernst genommen. Und ich glaube, es ist wichtig, irgendwie jungen Menschen mal zu zeigen, hey, was gibt es eigentlich? Und dann halt auch irgendwie das ein bisschen ernster zu machen als 3 Tage irgendwann im Jahr, wo man denkt, okay, das ist keine Pflicht und wir schreiben keine Klausuren, ich komme da eh nicht. Weißt du? Klar, das ist auch, sag ich mal, vom Schüler her sehr blöd.
Ja, aber sagen, in dem Alter muss man schon forcieren. Da muss man schon die Leute sagen, die muss denn. Zum Beispiel meine Schule hat es so gemacht, wir hatten Berufsorientierungstage über 3 Tage, glaube ich, war das damals.
Ja.
Da haben die ehemalige Schüler gerufen, die ihren Job vorstellen, ihre Firma vorstellen. Und teilweise die Eltern kamen und teilweise auch die Firmen kamen mit Vertretern und haben das vorgestellt.
Nee, das hatten wir nicht.
Und in jedem Klassenraum war ein Vertreter da. Dann konntest du dir wie so eine interne Jobmesse da hingehen, ja. Du musst, Präsenzpflicht war da und du musstest dir Stempel holen.
Crazy.
Also war schon nachverfolgt. Okay. Also Grüße Realschule Degerloch, für Leonhard. die haben es richtig geil gemacht. Ich weiß nicht, ob die es noch machen. Die haben mich damals, habe ich auch ein paar Jahre meine...
Aber im Abi gab es das nicht, oder?
Mein berufsgerichtliches Gymnasium auch vorgestellt. Mhm. Im Abi hatten die das auch. Die haben da auch Firmen aus Vaihingen eingeladen.
Ach was.
Und es war jetzt nicht präsenzpflichtig so.
Mhm.
Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern. Da war die Bundeswehr da. Da war Labkabel da.
Kenn ich.
Alle Labkabel, also größte Kabelfirma, schäm dich. Die haben wirklich einiges noch, ist eine andere Geschichte. Die haben vieles Cooles wirklich invented. Aber die ganzen Firmen so aus Vaihingen, die waren alle da. Dekra war da.
Okay.
Studiumangebot und Co. Und die haben das relativ cool gemacht, auf jeden Fall. Aber wie du gesagt hast, man muss ja auch als junger Mensch selber wollen.
Aber weißt du, was da der Punkt ist? Da kommen Unternehmen.
Mhm.
Okay. Und klar, Unternehmen in Degerloch kommen oder in, keine Ahnung.
Vaihingen war das.
Vaihingen, genau. Aber du hast trotzdem keinen Überblick, was für Berufe gibt es allgemein? Gibt es Maschinenbau, Informatik, Kaufmännisches?
Wart ihr mal beim Arbeitsamt?
Mhm.
Der Schule?
Waren wir nicht.
Echt? Die haben voll wenig gemacht bei euch dann.
Ja.
Also wir waren beim Arbeitsamt. Und wir haben, da gibt es eine Software, die existiert immer noch. Da so zur Berufsorientierung kannst du so einen Test machen.
Ja.
Und dann sagt er dir, was zu dir passt.
Echt?
Ja.
Hm.
Nach deinen Interessen halt.
Nö, das hatte ich nicht.
Krass.
Also nicht, dass ich mich erinnere, vielleicht war ich da auch krank oder sonst
was. Ich weiß nicht, aber.
Das gab's nicht.
Also hier haben die echt, also ich, vielleicht war das ein Glücksfall, aber die haben das gemacht und dann gab es so einen Überblick. Aber klar, du kriegst jetzt nicht den total Überblick.
Ja.
Es gibt zum Beispiel, obwohl ich da immer interessiert war, ich war immer so in Chemie, in MINT-Fächern interessiert, aber. Mir wurden nie Berufe in diesem Bereich vorgestellt, weißt du, was BASF und so anbietet.
Genau.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich wusste nicht, dass man als Chemikant eine Ausbildung machen kann.
Genau.
Ich habe das erst jetzt auch vor, muss man sagen, zu meiner Schande vor einigen Jahren erst herausgefunden, dass es geht.
Und ich
dachte, man muss Chemie studieren, damit man das macht.
Und ich denke halt, dass so ein 16-Jähriger oder ein 17-Jähriger, je nachdem, wie alt du bist oder wann du eingeschult wurdest.
Ja, 16, so das ist der Standard, glaube ich, auch für Ausbildende.
Dass der einfach auch irgendwie mal sein Interesse finden muss und auch so Berufe kennenlernen muss, wo man sagt, hey, da kann ich mich vorstellen, da kann ich es mir vorstellen zu arbeiten, das könnte mir Spaß machen. Und ich glaube, das ist halt eine Entscheidung, wo manchmal, muss man ja ehrlich sein, 16-Jähriger nicht die Weitsicht hat, zu schauen, welcher Beruf zu einem passt. Und ich glaube, da bräuchte man ein bisschen so Hilfe.
100%, da muss jemand einem an die Hand nehmen.
Ja.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da finden dann die Betriebe das besser. Also die Betriebe finden dann die Leute dann besser, weißt du?
Sagst du, und wusstest bis vor 3 Jahren nicht, was Chemikanten sind.
Ja.
Stell dir vor, du wärst Chemiker geworden. Wenn du nur das Glück gehabt hättest, dass ein Chemieunternehmen in deiner Nähe wäre. Das ist halt immer so.
Hätte ich nie gewusst.
Ja, genau. Das ist halt diese Schwierigkeit.
Das ist auch so die Schwierigkeit in unserem Arbeitsmarkt. Weißt du, guck mal, der Mangel an Auszubildenden ist ja so hart, dass Unternehmen Filmcrews engagieren, um Werbespots zu machen.
Ja, okay, aber das ist dann auch wieder, was bekommst du verkauft und was musst du wirklich tun?
100%?
Ja.
Und da gibt es sogar Betriebe, die haben so YouTube-Serien darüber gemacht.
Nein.
Ja, ey, ich weiß nicht. Was soll ich euch sagen? Guck mal, es ist jetzt dumm zu sagen, Generation schimpft auf Generation und so weiter. Und deshalb denke ich auch, man kann nicht sagen, die junge Generation ist schuld. Wir hatten ja mal einen Podcast darüber. Generell über die Generationen zu sprechen und Co. Ich glaube einfach, dass 2 Generationen nicht wissen, wie man miteinander kommuniziert. Und ich glaube nicht, dass die jetzige Generation zu faul ist oder so, weil man hat über meine Generation auch damals geschimpft. Und die älteren Generationen haben damals auch, wurde auch über die geschimpft. Und ich glaube einfach, dass wir einen neuen Weg finden müssen zu kommunizieren. Und wir müssen einen neuen Weg finden, dass die Betriebe und die Jugendlichen und Co. herausfinden, was es gibt. Und ich glaube, das Arbeitsamt macht es gut, die Software. Aber wenn du die nicht kennst und die wurde damals wirklich, da gab es Werbekampagnen und Co. darüber. Und die existiert ja immer noch. Und dass da ein paar Sachen in der Kommunikation lost sind. Und vor allem, was du auch vorhin angesprochen hast, durch diese ganzen Social-Media-Kanäle wird halt angepriesen, dass Entrepreneurship das eine und wahre ist.
Ja.
Und alles andere ist Schmutz.
Das finde ich halt schade.
Das ist schade auf jeden Fall.
Darf ich da kurz was einwerfen? Ja. Du hast ja gesagt, dass irgendwie die Kommunikation zwischen den Generationen nicht ganz klappt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass eine Generation es besser hat oder schlechter hat.
Genau.
Ich glaube nur, dass die Generation unterschiedliche Ansprüche an ihr eigenes Leben haben. Ich 100%. Ich denke, dass die Generation vor uns es vielleicht schwieriger oder simpel, aber insgesamt simpler hatten, in der Welt klarzukommen. Du hast halt einen Beruf gemacht und der hat gereicht. Inzwischen ist es ja nicht so. Du musst wirklich schauen, was für einen Beruf du ausübst und ob es dann reicht oder nicht. Und du hast halt sehr viel Information und Möglichkeiten. 100%.
Also die Welt ist ja teuer geworden.
Ja.
Und vor allem, wenn du siehst, was hat damals ein Haus gekostet, was hast du damals verdient und wie viele Jahre hast du gebraucht, um das zu bezahlen?
Genau. Ich glaube aber auch, dass wir in unserer Zeit mehr Möglichkeiten denn je haben,
100%.
Zu Dinge zu tun und
ja.
Dinge sich selber zu erfüllen im Beruf, sage ich mal. Ich glaube, dass die Generation vor uns nicht so ein hohes Maß an Erfüllung von ihrem Beruf hatte wie unsere Generation. Aber ich finde es auch sehr paradox, dass, sage ich mal, eine Generation vor uns oder zwei, drei vor uns dafür gearbeitet haben, dass wir es einfacher haben als sie und sie sich jetzt halten und sagen, ja, ihr habt es ja eh nicht schwer, wir hatten es schwer.
Und die Perspektive hatte ich noch nicht.
Deswegen dürft ihr euch auch gar nicht beschweren und ich finde das halt sehr paradox.
Vor allem ja, die Generation unserer Eltern, die haben dafür gearbeitet, dass wir es leichter haben und jetzt beschweren die es dann, weil wir es so einfach haben.
Genau, aber dafür haben sie ja gearbeitet, dass wir es jetzt chilliger haben.
Wir wären ja nicht weitergekommen, es wäre ja traurig.
Genau, und ich finde es halt jetzt auch schwierig zu sagen, die Generation nach uns, die sind die Bösen, weil die haben es einfacher als wir. Die können ja nichts dafür, dass wir eigentlich gearbeitet haben, um es ihnen zu ermöglichen, dass sie es besser haben.
Das Ding ist
ja paradox.
Der Standard von unseren Eltern war ein gutes Leben, keine Sorge um einen vollen Kühlschrank, dass du gut ernährt wirst. Ab und zu mal in die Heimat gehen, also wir sprechen jetzt von unseren Ausländereltern, also Migrantenkinder halt
oder
mäßig.
Ab und zu in Urlaub kannst du
und
dir
auch so sagen. Und Urlaub können wir ja generell sagen, dass man einmal mindestens im Jahr in Urlaub geht. Mit der Familie, egal ob man, also wir sind auch viel mit dem Auto und so hingefahren und Co. War nicht alles immer so Luxusfliegerei. Mhm. Und das war's. Weißt du, aber jetzt, ich merke das einfach, guck mal, ich wurde damals gemobbt in den ersten zwei Klassen, weil ich keine Adidas-Sachen hatte.
Echt?
Und Nike, ich wusste nicht mal, was es ist. Also wir wurden so nicht kapitalistisch erzogen, obwohl ich ein übelster Kapitalist jetzt bin, dass ich, also konsumtechnisch wurden wir nicht so erzogen.
Ja.
Und ich wusste das nicht und ich wusste nicht, wo es früher gemobbt wurde. Und danach habe ich das gecheckt, dass es irgendwie in ist, diese Nike, ich glaube, diese schwarzen Leder-Nike-Kickschuhe zu haben.
Ach,
zum
was?
Kicken. Vielleicht kennen das manche
in
von euch.
In meiner Generation waren es die Air Force. Und
dann waren es die Air Force, ja.
Nike Air irgendwas,
und
ja.
Genau. Oder jetzt die Jordans und so weiter. Dann kamen ja die Jordans-Geschichten. Und mittlerweile sehe ich Kinder mit diesen Ultra-Luxus-Schuhen, weißt du, mit diesen, wie heißen die, Philipp Lein, Alexander McQueen.
Ja, sowas.
Und solche, so Sneaker für 400, 500, 600 Euro und irgendwelche limitierten Sachen im Secondary Market für auch mehrere hundert Euro. Und ich denke mir so, ich hätte mich nicht mal getraut, nicht mal 1% meiner Eltern für nach sowas zu fragen.
Aber ich glaube.
Weißt du, ich meine, ich habe nicht mal die Adidas-Schuhe und Nike-Schuhe durchgekriegt.
Weißt du, was der Punkt ist, Maher?
Das ist halt ein anderer Anspruch. Den man erreichen will.
Anderer Anspruch und ich glaube natürlich, die Eltern wollen nur das Beste für dein Kind.
100%.
Die wollen natürlich, dass das Kind immer das Beste gedünst hat. Ich glaube aber auch, dass die Kinder dadurch mehr Komplexe bekommen.
Ich glaube aber, die sind selbstgemacht durch das, was sie konsumieren.
Natürlich ist es selbstgemacht. Ich glaube nicht, dass ein Kind Schuhe braucht für 600 Euro. Aber ich denke, wenn er es im Netz sieht, wenn er es bei seinen Freunden sieht, dann denkt er sich, scheiße, warum habe ich das nicht? Und ein Kind kann ja nicht abschätzen, dass das Leben nicht so einfach ist, wie es auf Instagram oder bei jemand anderem so dargestellt ist.
Ja, die wissen, die können ja noch nicht realisieren, wie schwer es ist, Geld zu verdienen.
Und ich glaube, das ist halt die Belastung, die die Generation jetzt oder die unsere aktuelle und auch die Generation nach uns haben, dass es vielen gut geht und sie es auch nach außen sehr stark ausleben oder vielleicht auch mehr ausleben, als sie es eigentlich haben. Und dann man komplex beladen ist und denkt, hey, ich muss das auch unbedingt machen und ich muss auch unbedingt so viel haben und tun und machen und zeigen. Und ich glaube, das ist eine Belastung. Das hatten unsere Eltern nicht. Die hatten nicht diese Komplexe zu sagen, ich muss einen dicken Karren fahren, ich muss dick Urlaub machen, ich brauche Designerkleidung oder so. Das hatten die nicht.
Die haben gesagt, andere Komplexe. Die haben gesagt, ich will Klamotten haben, ich will Urlaub.
Genau.
Aber nicht in einem gewissen Standard, sondern überhaupt es möglich zu machen.
Genau, die hatten Komplexe, sag ich mal, genug Geld über zu haben am Ende vom Monat. Das waren ihre Probleme. Und klar, ich glaube, unsere Probleme sind um einiges
luxuriöser. Ja,
100%. Aber du kannst halt niemanden dafür bestrafen, dass er in so einer Zeit gefangen ist.
Nee.
Du musst halt mal probieren, die Menschen wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen runterzuholen.
Guck mal, ich sag dir ehrlich, da muss man viel in Erziehung investieren.
Ja, na klar.
Also von der Elternseite. Ich finde auch, dass ich weiß nicht, aber guck mal, ich bin nicht so ein Typ von Bürokratie und Regulierung und Co. Mhm. Aber gewisse Altersgruppen müssen schon geschützt werden von gewissen Medienkonsum.
Ja.
Guck mal,
aber
China beispielsweise, wir können ja mal das nächste Mal drüber reden. Aber zum Beispiel Staaten wie China, so zentralisierte Staaten, zentral geführte Staaten, die machen das ja. Zum Beispiel das TikTok in China ist anders als wir. Also bei uns. Ganz anderer Algorithmus, da pusht mehr Bildungsinhalte als bei uns.
Ja.
Und was soll ich ja? Ich habe den Faden verloren, ich wollte nochmal was sagen, aber.
Staat soll ein bisschen helfen.
Genau, zu das habe ich gesagt, genau.
Ich würde aber gerne.
Aber
darf ich kurz Thema springen?
Vielleicht fällt es mir nächstes Mal an, ja.
Darf ich kurz thematisch springen? Ich würde gerne vielleicht im nächsten Podcast mit dir über. Schuluniformen reden.
Ich wollte das gerade sagen, schwöre es dir.
Krass.
Ich schwöre es dir, Mind-Synchronisation live aufgenommen. Ich habe mir gedacht, das heißt, das, was ich mir entfallen ist wahrscheinlich bei dir aufgeploppt.
Ja,
ich wollte dich fragen, was du davon hältst, um Schuluniformen einzuführen, weil damals in meiner Schulzeit wurde darüber diskutiert.
Ja, ich glaube, das wurde
aber nicht richtig durchgezogen, leider.
Ich glaube, das wurde in jedem Jahrgang diskutiert, im Ethik oder irgendeinem Unterricht, ob das eingeführt werden soll
aber
oder
wir
nicht.
Wir müssen das jetzt auf professionelle Art und Weise.
Also, ich fasse mich kurz. Ich denke, in Ländern, wo viel vom finanziellen Status von den Eltern abhängt, ist es gut, dass es sowas gibt, damit Kinder, die vom Leben nicht in so eine gute, privilegierte Situation versetzt wurden, in der Schule zumindest einen Safe Space haben, wo jeder einigermaßen gleich ist und wo jeder irgendwie auf einer Ebene ist, damit jeder ein Schüler ist und nicht jemand ein Schüler mit coolen Schuhen ist und einer ein Schüler mit wenig
coolen Schuhen. Ich finde es auch bei privilegierten Schulen wichtig, weil guck mal, das ist das Letzte auch, was ich jetzt anteaser, sonst machen wir es das nächste Mal. Ich finde auch, eine Uniform gibt dir eine Art Zugehörigkeitsgefühl.
Ja, das Problem ist halt bei Uniform.
Aber Okan, wir sind bei einer Stunde.
Okay, ein letzter Punkt.
Ja.
Das Problem bei Uniform ist natürlich, dass sie Geld kosten.
Mhm.
Und Eltern, die nicht das Geld haben für eine Schuluniform oder den Eltern natürlich eine zusätzliche Belastung gesetzt wird, den Schulkindern noch eine Schuluniform zu kaufen. Das finde ich natürlich auch, muss man irgendwie ein bisschen entgegenwirken, dass es bezahlbar ist oder vom Staat irgendwie ein bisschen gemanagt wird.
Und aber alles andere, Fortsetzung folgt.
Genau.
Müsst ihr den zweiten Podcast hören. Und ich glaube, dieses Jahr wird sehr, sehr interessant. Wir werden wirklich Themen außerhalb unseres Segments diskutieren. Und vielleicht gefällt es euch, was für eine Meinung wir haben. Und ich merke einfach, die Stimmung ist cooler. Es ist mehr hin und her. Und vielleicht hören wir auch was von euch ab in die Kommentare mit eurer Meinung dazu. Und vielen Dank fürs Zuhören. War ein richtig geiler Podcast, Okan. Hat mir super Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten.
Ja, danke dir, Maha. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Zum Abschluss sage ich nur noch, abonnieren, liken, kommentieren, teilen und haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.